vor, ich glaube, 2 Wochen ist es jetzt schon her oder schon 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Zeit, die geht so schnell. Da bin ich nach Genf eingeladen worden. Mit dem Hans Martin. Ist es schon 3 Wochen her, als wir in Genf waren? 3, gell? Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall zu dem Autosalon. Und wir waren da in Genf auf dieser Automesse und das war natürlich total spannend. Das waren so geniale Autos und ich mag Autos ja auch ganz gerne. Also wir waren bei Mercedes, bei BMW, ich möchte keine Schleichwerbung machen. Also bei Audi sind wir durchgelaufen und bei all diesen großen Marken und das war faszinierend und schön. Nach einer Zeit habe ich aber was Interessantes festgestellt und wir gehen so durch diese Stände und durch die Aussteller, ein nach dem anderen und gucken uns die Autos an und dann kommen wir bei Lamborghini vorbei und nichts, da hat sich nichts in mir gerührt, ich dachte nur, ja, auch nur 4 Räder und ein Motor. Und dann sind wir weiter und dann gab es irgendwelche Paganis, also extreme Rennkisten, die eigentlich fast nichts mehr wiegen, aber trotzdem 500 PS haben. Ich sage, ja, die haben nicht mal einen Kofferraum, da kriege ich nicht einen Kindersitz rein. Ich habe festgestellt, als wir so durch diesen Autosalon gingen und eben eine Nobelkarosse nach der anderen uns angeschaut haben, irgendwann verliert es so ein bisschen an Prickeln und an Besonderheit. Irgendwann, oberflächlich betrachtet, sind es einfach nur 4 Räder und ein Motor. Außer bei Tesla, die hatten noch nicht mal einen Motor. Da, wo sonst der Motor ist, war der Kofferraum, wenn man die Motorhaube aufmacht, weil es ein E-Auto ist. Also, was ich damit sagen will, ist, ich habe manchmal den Eindruck, Ostern bewirkt unter Umständen denselben Effekt. Ostern bewirkt unter Umständen denselben Effekt. Warum? Weil man wieder und wieder an Ostern denkt, über die Auferstehung nachdenkt, sich vielleicht zu Hause nochmal den Text durchliest und leider schnell den Eindruck bekommt, es ist eben doch nur Ostern. Eben doch nur 4 Räder und ein Motor. Es ist eben doch einfach nur das, was ich halt schon kenne. Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen und immer wenn wir irgendwas erleben wollten und irgendwie in Ausgang wollten, was essen wollten, irgendwie was Besonderes, dann sind wir nach Köln gefahren. Köln, das war so die nächstgrößere Stadt. Was ist hier so vergleichbar? Winterthur, oder? Also jetzt auf Schweizer Verhältnisse, dass man nach Winterthur geht, um etwas zu erleben, so die nächstgrößere Stadt, das wollte ich damit sagen. Und da gab es auf der Autobahn, so eine Stelle, wo man von 5 Kilometer Entfernung ungefähr so auf den Kölner Dom sehen konnte. Und der Kölner Dom, der Blick ist schon toll. Der Kölner Dom mit seinen 160 Metern, aber nach einer Zeit haben wir einfach nicht mehr drauf geachtet. Man ist vorbeigefahren, ja gut, das ist halt der Kölner Dom, schönes Gebäude, 2 Spitzen, alles klar, weiter geht's. Aber wenn man sich die Mühe macht und mal ganz nah an den Kölner Dom herantritt, wenn man sich mal da vorstellt, vor diesen gewaltigen Dom, sich vor Augen führt, dass man fast 1000 Jahre an diesem Ding gebaut hat, wenn man sieht, wie die Steinmetze in liebevoller Kleinstarbeit diese Hunderte von Skulpturen herausgearbeitet haben. Ein Torbogen ist übersät mit Heiligen und Skulpturen, mit feinste Steinmetzarbeiten. Wenn man sich die Fresken anschaut, wie die Statik aufgebaut ist, wenn man sich anguckt, wie das zusammengesetzt ist und wenn man dann noch hineingeht und schaut, wie die Säulen aufgebaut sind, wie sie das ganze Gebäude stützen, wie es ausgerichtet ist nach einem Kreuz, in einer bestimmten Himmelsrichtung, da hat sich jemand Gedanken gemacht, dann stellt man plötzlich fest, es gibt so viele Details an diesem Kölner Dom, die man noch gar nicht gesehen hat. Da kann man beinahe jedes Mal hingehen und über Jahrzehnte hinweg und wird neue Details entdecken. Eine Skulptur, ein Gesichtsausdruck einer Statue, die man bisher noch nicht einmal gesehen hat. Ich möchte uns einladen, dass wir das heute auch so mit der Auferstehung tun. Dass du deinem Herzen erlaubst, einmal einen Schritt heranzutreten. Und dass du diesen Gedanken, es ist eben doch nur Ostern, einfach mal beiseite schiebst und dir erlaubst, neu zu entdecken, was es mit der Auferstehung zu tun hat und auf sich hat. Deswegen habe ich auch diesen Titel der Predigt so gewählt, wie er auf dem Predigtflyer steht. Auferstehung, na und? Was bewegt das noch in uns? Was bringt das mit sich? Welche besonderen Bedeutungen hat das so in sich? Alistair McGrath, für mich einer der beeindruckendsten Theologen und Wissenschaftler, ein genialer Kopf, der schreibt über die Auferstehung Folgendes. Die Auferstehung Jesu ist neben seiner Fleischwerdung und seiner Kreuzigung womöglich der mächtigste, aufregendste und bemerkenswerteste Aspekt der gesamten Heilsgeschichte. Und vor diesem Monument stehen wir jetzt. Heute ist Ostern. Die ganze Christenheit feiert Ostern, Gottesdienste werden abgehalten, Kinder suchen Eiern, Erwachsene verstecken sie oder essen sie auch schon vorher, je nachdem, wenn sie aus Schokolade sind. Man feiert Ostern, Familien treffen sich und das ist auch gut so. Ein gewaltiges Ereignis. Aber eben, wenn wir jetzt die Auferstehung miteinander betrachten wollen, dann erlaub doch deinem Herzen, neue Entdeckungen zu machen. Sag, jawohl, ich möchte nahe herantreten, wie bei so einem Dom und die Details anschauen. Mir anschauen, was denn die Bedeutung der Auferstehung ist. Erst durch Ostern versteht man das Kreuz. Erst durch Ostern versteht man das Kreuz. Was wäre denn das Kreuz ohne die Auferstehung? Welche Botschaft vermittelt das Geschehen von Golgatha und eben diese Kreuzigung Jesu, wenn wir die Auferstehung einfach weglassen? Und im Neuen Testament begegnen uns Menschengruppen, die genau das erlebt haben. Die genau das so erfahren haben. Für sie war plötzlich mit der Kreuzigung alles zu Ende. Das sind zum Beispiel diese Personengruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie waren dabei, genauso wie die Jünger, wie Jesus gepredigt hat, wie er aufgetreten ist, öffentlich gewirkt hat, wie er Heilungen vollzogen hat, wie er eine ganz wunderbare Botschaft vom Reich Gottes gepredigt hat, wie er Menschen satt gemacht hat, wie er Brot vermehrt hat. Sie waren aber auch dabei, als Jesus ausgepeitscht wurde. Und darüber haben wir ja am Freitag nachgedacht. Sie waren dabei, als Jesus verhört wurde, sie waren dabei, als er ausgepeitscht wurde, zur Hinrichtung geführt worden ist und eben ans Kreuz geschlagen wurde. Sowohl für die Schriftgelehrten und Pharisäer als auch für die Jünger war jetzt auf einmal alles aus. Die einen haben sich die Hände gerieben und gesagt, jawohl, endlich sind wir zu unserem Ziel gekommen, dieser Aufrührer ist beseitigt. Und für die anderen brach eine Welt zusammen. Sie waren völlig am Ende und zerstört. Für die Pharisäer war das Ganze einfach nur eine Bestätigung von Gott. Und ich möchte uns einladen, dass wir das uns einmal anschauen. In Matthäus 12 wird uns eine Geschichte berichtet. In Matthäus 12 wird uns berichtet, wie Jesus in Galiläa unterwegs ist. Und wie in jedem normalen Sabbat geht er auch dieses Mal in die Synagoge und zum Gottesdienst. Und dort, mitten in dieser Versammlung, begegnet er auf einmal einem Mann, der eine verdorrte Hand hatte. Eine verdorrte Hand, man kann jetzt nicht genau sagen, was das für eine Krankheit war. Fakt war, er konnte sie nicht mehr gebrauchen. Eine verdorrte, verkrüppelte Hand, die er nicht gebrauchen konnte. Es war Sabbat. Es war verboten, irgendeine Art von Arbeit zu tun, und Jesus heilt diesen Menschen. Er heilt ihn und sofort sind die Pharisäer auf 180. Denn sie sagen, dieser Mensch, Jesus nämlich, entheiligt den Sabbat. Er setzt sich über den Sabbat hinweg. Als Jesus das merkt, dass sie ihm nach dem Leben trachteten, so verärgert und voller Zorn und Wut waren sie, hat er diesen Ort schnell verlassen. Er ging weg und auf dem Weg sammelte sich urplötzlich eine große Volksmenge, so wie es fast immer um ihn herum, eine Menschentraube, und es wird ein Besessener zu ihm gebracht. Der war stumm und blind. Jesus heilt auch diesen Mann. Und plötzlich hält die Menschenmenge inne. Sie haben mitbekommen, was in Galiläa passiert war, da in diesem Gottesdienst, als er diesen Mann geheilt hat mit der verkrüppelten Hand. Und jetzt heilt er einen, der blind und stumm war, und die Menge hält den Atem an. Was ist das denn jetzt? Und das waren religiös und biblisch gebildete Leute. Sofort kam ihnen Jesaja 35 in den Sinn. Jesaja 35, die Verse 4 bis 6. Wer das mit aufschlagen möchte, ist auf der Seite 521 zu finden. Jesaja 35, die Verse 4 bis 6. Ich lese von Vers 3. Dort heißt es: Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben: Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Jesaja hatte vor Jahrhunderten diese Prophezeiung aufgeschrieben. Und jetzt ist Jesus auf einmal auf dem Plan, heilt einen, der seine Hand nicht mehr gebrauchen konnte, macht einen, der taub und stumm war, heilt ihn, dass er wieder reden und hören kann. Und sofort merkt die Menge, hier ist jemand auf dem Plan, der das für sich in Anspruch nimmt. Und das merkt man auch, gerade in diesem Text, da heißt es dann in Vers 24, in Vers 23, das ist doch nicht etwa der Sohn Davids, eine Umschreibung für den Messias. Das ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Diese ganzen Leute umherum, die merken, das ist dieser Jesus, der erhebt ja auf einmal den Anspruch, der Messias zu sein. Um diesem Anspruch aus dem Weg zu gehen, beschreiben die Pharisäer dieses Wunder anders. Matthäus Kapitel 12. Vers 24. Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: Wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Also eine Umschreibung für den Teufel, für Satan. Um diesen Anspruch von Jesus wieder abzuwerten, sagen die Pharisäer: Eigentlich ist das nur ein Trick. Er ist mit dem Teufel im Bunde. Deswegen funktioniert das. Deswegen kann er das machen. Aber etwas später, als er vor dem Hohen Rat verhört wird, dort sagt Jesus genau das, gerade frei heraus, vor aller Ohren. Das war der Hohe Rat der Religion, das, was dort beschlossen wurde, das musste eingehalten werden. Und nachdem Jesus eben gefangen genommen und verhört worden war, brachten sie ihn da hinein und sprachen mit ihm. Und dann stand der hohe Priester einmal auf. Man versuchte irgendwie eine Anklage zu erzeugen, um Jesus eben zu verurteilen, aber schaffte das nicht. Irgendwie gab's widersprüchliche Zeugenaussagen, und jetzt setzt der hohe Priester alles auf eine Karte. Er steht auf von seinem Sitz und sagt in Kapitel 26, Matthäus 26, Vers 63 folgendes: Aber Jesus schwieg. Und ich denke mal, das wird den ganz schön verunsichert haben. Da sagte der hohe Priester zu ihm: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und jetzt antwortet Jesus: Du selbst hast es ausgesprochen. Du selbst hast es ausgesprochen. Ohne Umschweife nimmt Jesus diesen Titel, diese Rolle, diese Position für sich in Anspruch. Und er sagt: Jawohl, ich bin es. Ich bin der Messias. Das war so heftig, dass der hohe Priester das gemacht hat, was eigentlich verboten war im Alten Testament. Er hat seine Kleider zerrissen. Der hohe Priester durfte diese heiligen Gewänder niemals zerreißen, das war verboten. Aber er zerriss seine Kleider als Ausdruck von Entrüstung, von Schock, von, ja eben von so einem Schockzustand. Das war Blasphemie, das war Gotteslästerung pur für die Leute um Jesus herum. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. In Markus Kapitel 2, da wird eine Situation im Leben Jesu berichtet, die wir gut kennen. Und zwar ist Jesus wieder in Galiläa unterwegs und wieder ist er umringt von einer Volksmenge, diesmal in einem Haus drin. Vier Freunde tragen ihren gelähmten Freund, wollen ihn zu Jesus bringen, merken, das Haus ist so voll, sie schaffen es überhaupt nicht, zu Jesus durchzudringen, und so nehmen sie einen kleinen Umweg und gehen über das Dach. Das war praktisch, man hatte Flachdächer, man hatte Treppen an der Seite von diesen Gebäuden, konnte also leicht hochgehen. Sie trugen ihren kranken Freund hoch, deckten das Dach ab, viele werden diese Geschichte kennen, diese Erzählung, und lassen durch das Dach ihren gelähmten Freund direkt vor Jesu Füßen runter. Und dann heißt es dort in Kapitel 2, Vers 7. Vers 5, Entschuldigung. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben? Das war ein Schlag ins Gesicht für die Menschen um Jesus herum und ganz besonders für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Warum? Weil sie sagten: Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Wie kann er es wagen, so einen Satz auszusprechen? Deine Sünden sind dir vergeben. Wenn er ihn geheilt hätte, okay. Aber Sünden vergeben, das kann nur Gott. Und dann, sie drücken es in Vers 7 nämlich so aus: Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und Jesus hört ihr Gemurmel, sieht ihre Gedanken und sagt: Und um euch zu beweisen, dass ich die Autorität und das Recht habe, so eine Aussage nicht nur zu machen, sondern dass sie auch richtig ist, sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er tut es. Wir sehen also, dass Jesus seinen Anspruch ausweitet, nicht nur Messias, sondern Gott. Mit seiner Person ist Gott anwesend. Für die Schriftgelehrten, für diejenigen, die diesen Anspruch irgendwie abwehren wollten, war der Tod am Kreuz eine Erfüllung von 5. Mose 21, Vers 23. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Für die Pharisäer war Jesus das. Verflucht. Endlich hat Gott ihm seine gerechte Strafe gegeben. Das hat er doch verdient. Messias, Gott, das ist doch vollkommen überzogen. Wie kann er es wagen, solche Aussagen zu machen? Endlich hat Gott ihn bestraft, ihn zur Raison gebracht. Er hat ihn endlich wieder, jetzt hat er wieder Klarheit geschaffen. Dieser Anspruch musste abgewehrt werden. Und ich glaube, die Jünger haben zumindest im ersten Moment genau das Gleiche gedacht. Die Jünger haben gedacht, jetzt ist alles zusammengebrochen. Vielleicht gab es eine Zeit, wo sie an Jesus geglaubt hatten als den Messias und als Gott. Vielleicht gab es eine Zeit, wo sie gesagt haben, er ist derjenige, auf der unsere ganze Hoffnung ruht. Und Petrus hat es mehrmals bekannt. Wohin sonst sollten wir gehen, hat er einmal zu Jesus gesagt. Aber jetzt ist er tot. Alle Hoffnung ist zerstört. Und wenn diese Geschichte mit dem Kreuz endet, dann hat das massive Auswirkungen. Paulus zieht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, diesen Gedanken einmal weiter. 1. Korinther 15, die Verse 16 bis 19. Dort heißt es, um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, wenn die Geschichte also mit dem Kreuz zu Ende ist, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus zeigt auf, was geschieht und was die Konsequenz ist, wenn es eben mit dem Kreuz zu Ende ist. Wenn wir nicht Ostern feiern, wenn es Ostern nicht gäbe, dann sagt er, dann ist euer Glaube nichtig. Dann ist das Blödsinn, dann ist dieser Anspruch, den Jesus formuliert hat, dass er nämlich Messias und Gott ist, eben da, nur das, ein Anspruch. Dann bleibt es leer. Dann bleiben es einfach nur Worte, keine Bestätigung. Und deshalb wären unsere Sünden immer noch bei uns. Dann wären wir bemitleidenswerte Leute. Warum? Weil wir unser Leben auf eine Seifenblase aufbauen. Weil wir unseren Glauben, unsere Hoffnung, all das, woran wir uns halten, auf eine Seifenblase aufbauen, die einfach zerplatzt. Dann ist das einfach nur Quatsch, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Aber, Paulus sagt weiter in Vers 20, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Paulus sagt, aber Ostern gibt es. Jesus ist auferstanden. Das ist eine feste Tatsache. Und damit bestätigt sich alles, was vorher passiert ist. Eben diese ganze Klammer, die um das Leben Jesu und um alles, was er gelehrt hat, steht, da wird davor ein Pluszeichen gemacht. Bestätigung. Es stimmt. Daran kannst du dich festhalten. Und Paulus sagt auch, Jesus ist der Erstling, der Erste, der auferstanden ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott sagt, genauso wie ich Jesus auferweckt habe, so werde ich jeden Menschen auferwecken. Die einen, um für immer in meiner Nähe zu sein, und die anderen, um für immer getrennt von mir zu sein. Was hat das jetzt mit deinem Leben zu tun? Das ist doch die Frage, oder? Das hört sich jetzt vielleicht schön an, jetzt haben wir uns bestimmte Zusammenhänge aus der Bibel angeguckt. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich möchte mal ein Bild dafür gebrauchen, und das ist diese Salami-Packung. Das ist diese Salami-Packung. Wenn ich jetzt hier, Salami. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Es gibt Momente in meinem Leben, da möchte ich gar nicht die Wahrheit wissen. Es gibt Momente in meinem Leben, da möchte ich gar nicht die Wahrheit wissen. Salami, wisst ihr, ich mag schon Salami. Das ist echt gut. Und das riecht gut und morgens früh, wenn man so die Butter aufs Brötchen streicht und dann eine Scheibe Salami drauflegen kann, vielleicht noch ein Salatblatt, dann schmeckt das gut. Wehe, einer sagt mir, was in dieser Salami drin ist. Das will ich gar nicht wissen. Ich vermute, es ist irgendwie aus Fleisch. Aber ich will nicht wissen, welches Tier. Da sind wahrscheinlich Gewürze drin. Ich bin davon überzeugt, dass diese kleinen gelben Punkte eben Gewürze sind, dass sie meinem Körper gut tun und dass die vielen kleinen weißen Punkte, dass das auch etwas ist, was mein Körper braucht, eben etwas Nahrhaftes, wovon ich lebe. Und fertig. Ich will die Wahrheit gar nicht wissen. Das reicht mir. Ich werde nie die Zutaten von Salami lesen. Und ich möchte mich schon gar nicht mit einem Metzger unterhalten. Ich glaube, es gibt viele Bereiche in unserem Leben, da wollen wir die Wahrheit gar nicht wissen. Wir wollen die Wahrheit einfach nicht wissen. Und ich befürchte, dass manche genauso mit Jesus umgehen. Ich befürchte, dass manche mit Jesus umgehen, wie ich manchmal mit dieser Salami-Packung. Wir wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Warum? Weil das bedeuten könnte, dass ich mein Leben verändern muss. Weil das bedeuten könnte, wenn Jesus wirklich lebt und wenn er wirklich Herr ist, dass ich mein Leben umstellen muss. Vielleicht muss ich Beziehungen beenden, an denen ich noch hänge. Vielleicht muss ich Gewohnheiten aufgeben, die mir doch noch irgendwo eine gewisse Form von Erfüllung und Befriedigung bringt. Manchmal gehen wir mit Jesus um wie mit Salami und sagen, wir wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Stell dir mal diese Frage heute Morgen. Willst du die Wahrheit wissen über Jesus? Willst du die Wahrheit in deinem Leben? Man kann schöne Worte verlieren über die Auferstehung, aber was bedeutet das, wenn Jesus wirklich lebt? Wenn er da ist? Was bedeutet das für dein Leben? Für deinen Alltag? Für deine Gewohnheiten? Für deine Beziehungen? Für deine Wutausbrüche? Was bedeutet das? Wisst ihr, Jesus, es ist ganz interessant, wenn Jesus gepredigt hat, dann hat er nie gesagt, ach, ihr lieben Leute, ich habe euch alle so gern und bitte folgt mir doch nach, bitte. Also schafft es wenigstens zweimal im Jahr in die Synagoge zu gehen und so ein bisschen in meinem Wort zu lesen. Und für diejenigen, die ein bisschen weiterkommen wollen, vielleicht schafft er es ja jedes Wochenende in die Synagoge. Folgt mir doch noch, glaubt doch noch ein kleines bisschen mehr, vertraut mir doch ein kleines bisschen mehr. Das hat Jesus nicht gemacht. Das hat Jesus nicht gemacht, ganz im Gegenteil. In Matthäus 10 wählt er ganz andere Worte und die erschrecken mich. Matthäus 10. Dort heißt es in Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Hey, das hört sich so anders an, oder? Ich glaube, viele sind, nachdem Jesus das gesagt hat, und die sagt, okay, ich bin fertig. So viel Wahrheit will ich gar nicht wissen. Salami. Ich will diese Wahrheit überhaupt nicht wissen. Ich möchte Jesus hinterhergehen, weil er mich fasziniert, weil er so interessante Ansichten übers Leben hat. Und irgendwie werden die Menschen ja alle zusammen humaner, wenn sie doch irgendwie christlich geprägt sind. Das ist so unpopulär, was Jesus hier macht. Er verprellt Menschen. Und ich glaube, der Grund dafür ist genau diese Frage. Jesus möchte sehen, willst du wirklich die Wahrheit? Willst du wirklich die Wahrheit? Bei Jesus ist es so, dass Menschen hinter ihm hergehen und ihn bitten: Jesus, ich brauche Wahrheit, ich brauche Erlösung, ich brauche deinen Frieden, ich brauche dich. Alles andere lasse ich auf Seite. Hier steht, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Jesus, alles andere bleibt weg, wenn ich nur dich habe. Ich möchte nur dich allein. Alles andere ist überhaupt nicht vergleichbar mit dir. Ich brauche nur dich. Jesus läuft Menschen nicht hinterher und lädt sie ein, ein kleines bisschen religiöser zu werden. Ein kleines bisschen mehr zu glauben. Warum? Weil das Gott klein macht. Gott ist so groß, dass er sagt, wenn du die ganze Wahrheit erfahren willst, dann läufst du mir hinterher. Wenn du die ganze Wahrheit erfahren würdest und sehen würdest, dann wäre meine Gegenwart, die Gemeinschaft mit mir, die Beziehung mit mir wie ein Schatz in einem Ackerfeld, sagt Jesus einmal. Da geht jemand und gräbt diesen Acker um, tock, und stößt mit seinem Spaten hinein und entdeckt einen Schatz. Einen riesigen, gewaltigen Schatz. Er gräbt es wieder zu, geht weg, verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, und dann hebt er diesen Schatz. Jesus sagt, genauso ist das auch mit der Beziehung zu Gott, mit Gott selbst. Gott läuft niemandem hinterher. Gott ist so groß, dass er dir die Frage stellt: Willst du die ganze Wahrheit? Gott ist nur zu haben in ganzer Wahrheit. Und auf Verstehung und Ostern ist nicht einfach nur schöne Worte, ein bisschen Balsam für die Seele, damit man sich besser fühlt, sondern Gott stellt dir einfach immer wieder an Ostern diese Frage: Willst du die ganze Wahrheit? Gott gibt es nur als Gesamtpaket und keine Sparvariante. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich um Vergebung bitten. Jesus, bitte verzeih mir, dass ich manchmal der vollen Wahrheit im Weg stehe, sie gar nicht wissen will, sie zurückdränge, verneine oder sogar ablehne. Jesus, bitte verzeih mir. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst und dass du dich zeigst in meinem Leben, in dem Leben meiner Geschwister, mitten unter uns in der Gemeinde. Jesus, ich möchte dich bitten, dass die volle Wahrheit uns trifft. Bewahre uns vor so einem leeren Soft-Christentum. Herr, und gib du dich selbst. Bitte hilf, dass wir nach dir verlangen und uns nach dir sehnen, mehr als nach allem anderen auf diesem Planeten. Amen.